Ich glaube schon, wenn du dann einem von den Berg nur ein minimal Spazi gibst, dass du nachher schon hinten aus profitierst. Davor hat es ja oft sogar schon gewirkt, als traut sich gar keiner mehr, jetzt hat den Pogacar oder die ein, zwei da zum Attackieren, weil die haben eh schon gefühlt resigniert und gesagt, ja gut, das zwei macht es ja sowieso untereinander aus.
Ride hard and dream on, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus Thomas.
Servus Marco, wieder einmal.
Wieder einmal, Thomas, vierte Sitzung und ich starte mal mit richtig guten Nachrichten. Termin. Vermutlich. Ja. Richtig gute Nachrichten gleich zum Anfang.
Ja.
Ich hab wieder Spaß am Radlfahren. Und
sehr
da wollte
schön.
Ich unbedingt, das habe ich mir jetzt aufgespart, mit dir zu sprechen,
ja.
Weil da glaube ich, bist du genau der richtige Ansprechpartner. Und zwar, wie soll ich das erklären? Ich bin nach dem Ötztaler ein bisschen nicht in ein Loch gefallen, aber ich hab recht trainiert für den Ötztaler, ich war motiviert, ich wollte gut fahren. Und dann hat man das Ziel erreicht. Und das habe ich ja schon letztes Jahr, das habe ich ja gewusst, dass dieser Moment kommen wird. Dann hat man dieses Ziel erreicht und dann war irgendwo ein bisschen der Punkt da, ja gut, okay, jetzt fahre ich wieder, aber irgendwie die Motivation war weniger. Man will schneller fahren in Ötzi, aber dadurch habe ich mich jetzt so strikt an Trainingsplan gehalten und wollte halt Vollgas geben in alle Richtungen, dass ich natürlich schneller fahre. Und das hat zur Folge gehabt, dass man jetzt ein bisschen da in letzter Zeit der Spaß flöten gegangen ist. Und jetzt habe ich wirklich mal gesagt, okay, hey, ich tue mal Trainingsplan weg, ich fahre einfach, wie ich Bock habe, ich schaue nicht mehr, ob ich, keine Ahnung, Zone 2 bin, ich mache natürlich, wenn ich wenig Zeit habe, mache ich jetzt ein Intervall zum Beispiel, oder wenn ich mit der Freundin fahre, dann fahre ich in Zone 2, weil sie halt einfach nicht viel schneller ist, aber sonst fahre ich einfach, wie ich Bock habe, und es macht wieder Spaß.
Ja, schön. Ja, das ist es, genau
ist
das
gewaltig.
Richtige. Und das ist ja, glaube ich, genau das Richtige und das Wichtige beim Radfahren oder beim Sport in der freien Natur, dass man Spaß dabei hat. Ich habe mir auch gedacht, ich bin jetzt auch den Tag oder jetzt in den letzten ein, zwei Wochen mal jetzt für meine diesjährigen Verhältnisse mal mehrer wieder gefahren. Und ich muss auch zugeben, jetzt, wo es wieder so richtig warm ist und alles, also mir macht es auch brutal Spaß. Und ich meine, ich habe ja sowieso jetzt nicht wirklich einen Trainingsplan. Ich fahre ja sowieso so freie Schnauze. Das habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Und ich meine, solange, weißt du, wenn man jetzt halt längere Einheiten macht, längere Ausfahrten, da musst du sowieso ja auch irgendwo in der Grundlage unterwegs sein. Das da bläst für uns ja sowieso keiner, wenn es jetzt da über zwei Stunden oder generell, wenn es jetzt da Richtung zwei Stunden oder länger fährst, das stehst du eh nicht durch, wenn es da irgendwo Vollgas gibst die ganze Zeit. Da sind ja unsere Speicher viel schlecht dafür und auch unsere Ausdauerfähigkeiten sind jetzt nicht so ausgeprägt, glaube ich, dass wir das da blasen. Und ich finde auch, jetzt ist der Giro rum und ich finde sowieso, der Juni und Juli, das sind für mich sowieso vom Radlfahren her eigentlich die lässigsten und die coolsten Monate, weil da ist die Temperatur ist meistens gut. Man kann auch schon, wenn es zeitlich untertags schwierig wird, kann man auch in der Früh schon wirklich früher ausrücken. Ich bin jetzt den Tag einmal um halber sind wir in der Früh weggeradelt und da sind auch die Temperaturen.
Stark, stark.
Es ist noch nicht ganz warm. Es sind jetzt so 14, 15 Grad gewesen, aber es ist doch schon so warm, dass man nicht nur Ärmling und Beinling und Jacken und was weiß ich was anziehen muss, sondern ja, ein bisschen zum Warmradeln und dann ist die Sonne ja dann auch schon so früh da. Also von dem her, ich sehe echt ein Traum im Moment.
Ja, voll. Aber das ist eben das Problem gewesen bei mir in letzter Zeit. Da war einfach die Motivation für das nicht mehr da. Und ich glaube, du kannst das wahrscheinlich noch viel besser nachvollziehen. Und ich glaube, da geht es ja sicher brutal viele Leute so, die uns zuhören.
Ja.
Man fährt einen Ötztaler, man erreicht das Ziel und dann denkt man sich erstmal so, und jetzt? Weil du wirst es sicher wahrscheinlich in deiner Skikarriere auch irgendwo mal gehabt haben, wo du gedacht hast, hey, gut, jetzt bin ich Hanekam-Sieger oder was auch immer geworden. Jetzt habe ich das erreicht, jetzt fehlt irgendwo, jetzt bin ich ein bisschen in einem Loch.
Ja gut, da muss ich jetzt halt ein bisschen differenzieren, jetzt halt vom Skifahren zum Radlfahren. Also ich meine jetzt beim das Loch jetzt von fehlender Motivation, muss ich zugeben, das war bei mir letztes Jahr nach dem Ötztaler auch da. Aber das war jetzt bei mir eher so da, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt wirklich viel Zeit investiert, also jetzt für meine Verhältnisse, mehr Zeit war ich nicht bereit zu investieren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es war vom Trainingsaufwand her schon noch mehr gegangen, aber ich meine, mit Frau und zu dem Zeitpunkt ja noch einem Kind mit der Tochter daheim, war für mich klar, mehr als jetzt da maximal 3,5 Stunden pro Tag will ich nicht investieren für das Ganze. Also im Prinzip war es meistens der Vormittag halt. Weil ich habe jetzt nicht aufgehört, dass ich dann wieder mein ganzes Leben nur auf dem Sport ausrichte. Das wollte ich nicht. Und jetzt habe ich natürlich gewusst, eben jetzt ist es, dass das zweite Kind war ja schon unterwegs und der Bub, der Luca. Und von dem her habe ich von vornherein gewusst, dass ich heuer, egal was jetzt bei mir jobtechnisch jetzt gekommen ist, habe ich schon gewusst, dass ich die Zeit bei Weitem nicht mehr herkriege, als wie es letztes Jahr investiert hat. Dadurch habe ich gleich schon gewusst, okay, dieses Ziel von schneller fahren als letztes Jahr, ob ich jetzt eine Zeit habe und ob es ausgeht oder nicht, habe ich gewusst, dass sie das nicht ausgeht. Von dem her war jetzt, ist jetzt bei mir das Motivationsloch so, geht so vorhanden. Jetzt beim Skifahren, muss ich zugeben, habe ich eigentlich nie wirklich ein Motivationsloch gehabt, weil das, selbst wenn ich jetzt einen Erfolg gefeiert habe, so wie damals nach Kitzbühel, dann war das eigentlich eher noch ein größerer Anreiz, ja, jetzt bleibst du und weil man sucht sich ja dann wieder neue Ziele. Also ob das jetzt der nächste Sieg war oder dann danach war es ja dann mit der Verletzung, okay, ich will aus der Verletzung stärker zurückkommen als davor. Und dann und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, also ich glaube, das ist bei einem Profisportler, wenn du da nicht von Haus aus das Mindset so mitbringst, dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig, irgendwo erfolgreich zu sein. Weil ich sage jetzt nicht, dass das der Weg ist oder der einzige Weg ist. Du, wenn da einer ein bisschen lockerer drauf losgeht, dann kann es schon auch erfolgreich sein, aber ich wage es jetzt einfach einmal zu bezweifeln, weil wenn man jetzt da, was jetzt den Skisport angeht, ich glaube jetzt nicht, wenn man jetzt einen Odi hernimmt, einen Marco Odermatt, und sich den vom Mindset einmal anschaut, glaube ich nicht, dass der jetzt halt mit irgendwelche Motivationsprobleme hat. Und auf dem Level war ich ja bei Weitem nicht, oder, von den Erfolgen her. Aber trotzdem, also ich bin halt immer ein Fan von Zielsetzung. Und wenn man halt ein Ziel erreicht hat, dann nicht irgendwie drauf ausruhen, sondern dann, okay, gut, was ist das nächste große Ziel? Das ist ja dann mehr oder weniger wie eine Art Vision, weil ob man es erreicht, ob es erreichbar ist oder nicht, das kann man ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht sagen. Aber man braucht halt dann auf dem Weg dahin so ein paar Zwischenziele, die man halt erreichen will. Ja. Ob das jetzt beim Radfahren ist, irgendwelche Schwellenwerte Watt pro Kilo aufzubringen oder ob es beim Skifahren ist, im Konditionstraining ja besser zu werden, fitter zu werden und sich technisch weiterzuentwickeln. Also ich glaube, da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man dran arbeiten kann.
Voll. Ich glaube genau, das hast du sehr gut ausgedrückt, ich glaube genau das war in letzter Zeit bei mir ein bisschen das Problem, dass ich gesagt habe, okay, für mich hat es nur das Ziel gegeben, ich will schneller fahren. Und das ist einfach heuer bei mir eher unrealistisch, weil ich einfach so viel unterwegs bin, viel um die Ohren habe, da bin, das Radl die halbe Zeit mit und einfach viel, viel anderes auch mitspielt. Und ich glaube, wenn ich von Anfang an einfach realistisch gewesen wäre und gesagt hätte, okay, das geht sich vielleicht heuer nicht aus, aber es ist okay, dann wäre das ganz anders vonstatten gegangen, als wie das jetzt halt. Weißt du, da kommst du ein bisschen in eine Spirale, wo du sagst, Scheiße, jetzt habe ich zu wenig trainiert. Dann stresst es dich einfach mal, dass du zu wenig trainiert hast. Und dann geht das halt immer weiter und weiter. Aber jetzt habe ich wieder Spaß, jetzt passt es.
Dann passt es eh. Aber ich meine, das ist ganz, ganz normal, oder? Ich meine, bei mir war das damals, ich meine, mir hat Gott sei Dank hat mir das Konditraining immer extrem Spaß gemacht und hat mir immer brutal interessiert, warum und weshalb man gewisse Trainingsinhalte einfach gemacht hat. Aber deswegen waren nur trotzdem auch Tage dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn's dann schon gegen, meistens war es so eher gegen Wochenende zu, so Freitag, Samstag, meist so Freitag, weil Freitag war nun mal meistens also ein richtig intensiver Tag mit 2 Einheiten mindestens am Tag. Und da hast du schon mal gewusst, okay, boah, die 4 Tage vorher waren schon recht zach und ja, jetzt ein Tag und meistens war es aber dann nur so in der Früh so das Aufstehen. Sobald ich dann mit dem Training angefangen habe, da war dann doch gleich wieder die Motivation da, weil ich dachte, ja gut, jetzt gehen wir nochmal so richtig Gas heute und morgen nochmal, am Samstag war meistens immer eine Ausdauereinheit und das hat mir sowieso immer schon Spaß gemacht, also das ist ja meistens immer auf dem Radl gewesen. Von dem her habe ich mich da eher drauf gefreut, das war dann eh schon für mich als wie ein Wochenende.
So ist richtig, so soll es ja sein. Thomas, ich muss kurz Werbung machen.
Ja.
Und zwar in eigener Sache sogar.
Okay.
Und zwar, du kennst, also nicht in meiner eigenen Sache, in der Radmarathon-Sache.
Ja.
Du kennst Tour of Austria.
Ja, natürlich.
Fährt ihr heuer nach Kütei hoch.
Ja,
am 12.07.
Ja.
Da gibt es einen Community Ride.
Ach so.
Wo, vom Ötztaler Radmarathon, genau, fahren von Ötz weg. Um 10 Uhr am 12.07. von Ötz nach Kütei, Community Ride, hoch um 12 Uhr circa soll Ankunft oben sein. Und dann kann man oben alle gemeinsam das Finale von der Etappe, von der Tour of Austria
schauen. Ist da Bergankunft schauen. In Kütei, ist Zielankunft?
Genau. Da fahren sie einmal von, okay. Also sie fahren glaube ich einmal Ötz-Kütei, wie beim Ötztaler. Da fahren sie runter, hinten, von Haminger Sattele.
Ja.
Und dann nochmal hoch.
Okay.
Und dann ist die Zielankunft oben in Kütei. Das heißt, unbedingt alle dabei sein, die da im Ötztal sein. Man kann einmal Kütei üben, in einer Gruppe fahren, Gaudi haben. Ich kann leider nicht, ich bin leider nicht vor Ort, ich bin im Urlaub, wo es einmal sein muss.
Logisch.
Thomas, du bist eingespannt daheim mit den 2 Kids, haben wir gerade gehört.
Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Ich muss ja mal mit der Frau reden. Vielleicht.
vielleicht bist du als Überraschungsgast
dabei. Ich habe jetzt gerade nebenher bei mir im Kalender geschaut. Also vom Kalender her müsste es theoretisch möglich sein. Und ich hätte sowieso in der Woche mal vor, dass ich, weil jetzt habe ich jetzt erst schon gesagt, ich weiß nicht, ob sich der Ötztaler heuer ausgeht. Und so wie es derzeit ausschaut, wäre es bei mir wahrscheinlich schwierig, weil laut Plan sind wir da mit der Mannschaft in Chile gerade beim Skifahren. Vorausgesetzt, die haben natürlich einen Schnee. Was wir natürlich hoffen, ich mal so gerne in Ötztal auch fahren mag. Aber ich habe ja trotzdem das Ziel, dass ich heuer, oder habe mir vorgenommen, dass ich trotzdem heuer einmal die Ötztaler Runden einmal im Fahr. Jetzt hat halt außerhalb vom Ötztaler natürlich. Und das hätte ich sowieso in der Woche vor. Weil das darf sich bei mir zeitlich ausgehen und vielleicht kann ich das ja so legen, dass ich das zwei Tage vorher mal die Runden fahre und dann vielleicht würde ich es auf Ötz auf ihm machen. Mal schauen.
Legst das bitte nicht zu knapp, weil sonst.
Nein, am Tag vorher war es nicht so optimal. Wobei, wenn man nur von Ötz weg, also ich glaube, wenn ich am Tag vorher die komplette Ötzi-Runde fahre und am nächsten Tag dann von Ötzes Kirte auf, ich glaube, das ist von der mentalen Beanspruchung her jetzt überschaubar. Ob ich es körperlich Bock, weiß ich nicht. Das muss man schauen. Ja,
das ist die andere Frage. Gut, dann Thomas, vielleicht als Überraschungsgast, nochmal 12.07.
Ja.
Um 10 Uhr.
Ich druck's mir gleich.
Sehr gut. So gehört sich das. Thomas, du bist ja so oft in Sölden. Bist du schon einmal Gletscherstraßen gefahren?
Mit dem Radl?
Ja, natürlich mit dem Radl.
Ja, Aber ich muss leider sagen, da habe ich gecheatet. Weil das war, das war im, also zweimal bin ich tatsächlich gefahren. Einmal für Fotoshooting, fürs Tourmagazin. Letztes Jahr war das. Bin ich einmal gefahren. Aber da sind wir halt immer wieder stehen geblieben für Foto machen und so weiter. Und dann bin ich gefahren, ein paar Jahre vorher, mal mit dem E-Bike. Das war aber im Zuge vom Skitraining. Da war ich, glaube, 4-5 Tage noch im Mai war das. Da ist noch richtig gut zum Skifahren gegangen und da haben wir halt die super Verhältnisse noch genutzt am Tiefenbach drüben und in der Früh, in aller Herrgottsfrühe. Und dann nach dem Training waren wir schon meistens um 9 oder was fertig. Und dann habe ich mich dann danach noch aufs E-Bike geschwungen und bin dann, Rettenbachalm gefahren.
Ja,
Rettenbachalm Richtung Geislachkogel Mittelstation. Und dann von der Mittelstation kannst du hinten oben fahren Richtung Mautstation Gletscherstraße. Und dann bin ich da noch bis zum Gletscher oder bis zum Pitztaler Echel sind wir noch aufgefahren. Aber halt, wie gesagt, mit dem E-Bike. Das war natürlich geschmeidig.
Weil das ist ja der Punkt, warum ich es anreden wollte. Das ist ja so eine unfassbar harte Strecke. Also ich bin jetzt letztes Jahr einmal gefahren und heuer vor 2 Wochen, glaube ich. Aber das ist, also wenn jemand mal im Ötztal ist, die muss man unbedingt als Training nehmen, weil das ist beinharter hoch.
Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, wenn du bei der Mautstation unten bist und du siehst eine Richtung Rettenbach, Richtung Gletscher und du weißt, da siehst du die Straße da vier auf, das hört ja gefühlt nicht auf.
Und nein, aber ja, du glaubst, du bist gleich da.
Immer zache Steigung eigentlich da.
Ja, immer 14, 15, 13 Prozent. Und es ist halt nie flach, es ist einmal bei der Mautstation rein, ganz kurz flach, die, keine Ahnung, 100 Meter. Und danach geht es wieder 1200 Höhenmeter, nur 14-15%. Also wirklich hart, alle, die da mal in Ötztal sein trainieren, die muss man mitnehmen.
Ja, früher hat es doch sogar noch die besondere Route gegeben beim Ötztaler.
Da sind, mit da hoch, ja.
Mit da auf ich noch. Da halt, wo ich das erste Mal gehört habe und dann letztes Jahr in Ötzi gefahren bin, da habe ich mir wirklich beim Ortsschüttel Sölden gedacht, also jetzt noch Gletscher auf, da kannst du mir schießen. Also das war. Das war nichts. Da musst du schon nochmal von einem anderen, ganz anderen Kaliber sein, glaube ich, dass du da denkst, na, das gelangt mir nicht, ein Gletscher mag ich auch noch fahren.
Also das ist
schon brutal.
Komplett gestört, ja. Hast du ein bisschen mitgekriegt, jetzt wo der Transalp? In Tirol und runter zum Gardasee.
Ja.
Und ich sprich's an, weil wir ja vor kurzem die Janine Meyer im Podcast gehabt haben. Also Ötztaler Streckenrekordhalterin und zweifache Siegerin oder dreifach. Zweifach, glaube ich. Also die Frau ist generell unfassbar. Riesen Respekt vor was die leistet.
Ja.
Die sind eben in Transalp auch wieder mitgefahren. Da fahren sie immer im Team, sie und ihr Mann. Ihr Mann ist eigentlich so ihr Trainer, fährt aber auch viel Radl.
Ja.
Ich finde es einfach gestört, das
waren. Ja, ich kann nicht mitfahren mit derer.
Ja, nicht. Das sind nämlich 650 Kilometer und 16.000 Höhenmeter in 7 Tagen.
Ja.
Und die haben das einfach, dieses Mixed-Rennen, haben die mit 2,5 Stunden Vorsprung gewonnen. Also das ist wirklich, das ist unfassbar, was die.
Ja, Respekt.
Was die Frau nehmen, einen 40-Stunden-Job.
Das ist ja das Zache. Das ist ja eigentlich komplett das Zache. Da neben einem Job mit 40 Stunden die Woche da noch die Zeit finden und so motiviert zu sein, dass man da so trainieren muss. Weil das ist mit 2-3 Stunden am Tag ist das nicht gemacht. Dass du so fit bist, dass du da die Renner da so gewinnst. Nein, oder eher dominierst, das muss man so sagen eigentlich. Das hat ja
komplett
das ja
dominiert. Nicht, einmal,
nicht so wie der Pogacar, so eine Minute oder was Vorsprung, gleich 2,5 Stunden Vorsprung, das ist schon nochmal anders Kaliber.
Also, ja, und vor allem die Etappen waren jetzt auch nicht so lang. Also die Gesamtzeit war von ihnen, ich glaube, 19 Stunden.
Aha.
Und was bei 19 Stunden, wenn halt 2,5 Stunden.
Das müssen wir jetzt ausrechnen. Aber ist egal.
Weiß ich nicht. Aber sicher gestört. Eigentlich sicher komplett gestört, der Wattwert. Also wirklich unfassbar. Und das finde ich einfach immer wahnsinnig beeindruckend.
Ja.
Was die leisten. Nicht nur sie, sondern alle anderen, die da auch mitfahren. Das ist wirklich
zart. Ja, den hätte ich auch noch bei mir auf der Liste, die Transalp. Ja. Das möchte ich auch noch mal fahren. Aber das ist, schauen wir mal, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Kinder nur ein bisschen älter sind und dann schon in die Schule oder was gingen, nachher vielleicht finden wir da ein bisschen mehr Zeit oder mal, dass man das einmal macht. Aber
ja, ich glaube, es ist halt einfach hart, weil es einfach die 7 Tage am Stück sind, weißt du, und mir, also wenn ich jetzt an mich denke, ich bin das einfach nicht gewohnt. Also ich kann jetzt nicht so da fahren, wo ich einmal 10 Stunden fahre, aber 7 Tage, jedes Mal 3000 Höhenmeter, 100 Kilometer, die 7 Tage am Stück, boah, irgendwann glaube ich, wäre einfach gar bei mir.
Ja, das ist schon zart. Also, Wahnsinn.
Aber irgendwann sehen wir die vielleicht an der Startlinie.
Mal schauen. Vielleicht. Mal schauen. Ja. Vielleicht.
Thomas, wir haben ein neues Format. Und zwar, wir haben der Community Fragen gestellt. Sie haben uns Fragen gestellt. Entschuldige. Wir haben uns Sticker gemacht, Instagram-Aufruf. Sie sollen uns Fragen stellen an uns zwei bezüglich Ötztaler.
Ich hab. Wir wohnen schon so oft mitgefahren sind.
Ja, wir zwei Profis.
Wir eingefleischte Ötztaler-Fahrer.
Wo der eine schon null motiviert ist zum Radlfahren. Ja.
Ja, aber wir sind Radsport interessiert. Das glaube ich, das kann man festhalten. Ansonsten
würde ich den
Podcast auch nicht machen. Also.
Ich möchte jetzt jede Episode 3 Fragen machen. Ja. Ich habe jetzt zum Start einmal 4 rausgepickt und eine ist ein bisschen eine Spaßfrage, wo ich nicht weiß, ob man das so ernst nehmen kann. Fangen wir mal gleich an. Ich stelle immer dir die Fragen. Du antwortest, dann gebe ich meinen Senf dazu, dann machen wir einfach weiter.
Aha.
Ich glaube, über die Frage kann man lang diskutieren. Versuchen wir es kurz zu halten. Richtiges Pacing beim Ötzi.
Richtiges Pacing Frage, beim Ötzi.
Ja, weil ich verstehe unter der Frage das so.
Ja, ich weiß schon.
Wo also quasi, schnell, dass ich, wenn ich dir... Wo versuche ich halt, okay... Also in meiner Augen macht es zum Beispiel keinen Sinn beim Ötzi, wenn du sagst, okay, du fährst Kühltei, Brenner, Jaufen langsam, versuchst Energie zu sparen und gibst dann Vollgas auf den Dimmel. Weil du hast in der Zeit davor, verlierst du schon so viel Zeit, dass du dir am Dimmel sowieso nie aufholen kannst.
Ja, und ich meine, da muss man schon auch sagen, wie viel Zeit können wir da rausholen?
Genau, eben, das sind ja Minuten.
Also, das ist, ich sage jetzt einmal, wenn du da Ex-Profi bist oder die wirklich ganz vorn mitfahren, da kann ich mir schon vorstellen, dass die da in irgendeiner Form so eine Art Pacing machen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt halt du an die ersten 3 Berge ein gewisses Pacing machen kannst in Summe, dass du dann am Timmelsjoch noch so viel mehr Schmalz hast, weil ist jetzt meine Vermutung, kann ich natürlich auch falsch liegen, aber ich glaube schon, wenn ich jetzt halt auf mich zurückdenke und jetzt an Pacing denke, was ich mir schon vorstellen kann, und das war ja jetzt halt ein Ziel für mich, jetzt halt für einen Ötzi jetzt halt heuer, dass ich beispielsweise einen Brenner ein bisschen gemütlicher fahre. Weil ich glaube schon, wenn du dann einem von den Berg nur ein minimal Spazi gibst, dass du nachher schon hinten aus profitierst. Aber ich glaube jetzt halt nicht, dass das am Kühltei schon geht. Weil überleg einmal, wie es am Kühltei unten rein, wie es dazu geht. Da hast du ja eh keine Chance. Da kannst du nicht langsamer, da kannst du nicht schneller fahren. Da musst du ja sowieso die erst bis zur Hälfte oder wann, ich weiß nicht, nach wie viel Kilometer, dass es einmal kurz flach dahin geht. Aber bis dahin musst du sowieso mit dem Strom mitschwimmen und dann musst dein Tempo halt oben ausfahren. Ich glaube, wo du dann ein Pacing machen kannst, ist im Inntal unten und ein Brenner auf. Weil da ist, glaube ich, auch von der Steigung her so, dass da schon ein Windschatten schon was macht. Aber das ist, glaube ich, eher so Windschatten suchen als jetzt direkt Pacing. Und vom Jaufen weg, also jetzt halt ich für mich kann da nicht Pacing machen, weil ich muss, da muss ich sowieso schauen, dass ich einfach gefühlt drüber komme.
Ja, also sehe ich gleich. Also ich würde auch sagen, Küte rein muss man fahren, wie es geht.
Ja, weil Küte Brenner. Geht ja so in Stufen so auf, also da.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Also Intol und Brenner würde ich auch sagen, unbedingt Windschatten. Ja. Geht dann einfach, wenn es zu schnell ist, abreißen lassen, aber
ja, weil einfach der, mal, einfach die mal nächste mit. Gruppen. Weil das war jetzt genau. Zum Beispiel der Fehler, den ich letztes Jahr gemacht habe. Ich bin in Brenner auf wie mit also meiner Gruppe halt mitgefahren. Und die ist einfach ums, ich würde jetzt nicht sagen, zu schnell gefahren, aber so unkonstant. Also da war es halt das Problem, dass ja jeder, der halt, oder vor ein paar Leuten, die halt in Wind fahren, nachher gekommen sind bei der Gruppe, die haben jetzt gemeint, jetzt müssen sie Gas geben. Wo ich nachher eh einmal gesagt habe, du, nur weil du jetzt im Wind fährst, heißt das nicht, dass du jetzt schneller fahren musst, sondern da wechselt man sich zwar ab, so den belgischen Kreisel mäßig, und man fährt halt ein Tempo weiter. Weil ansonsten reiß aus und probiere selber zum Fahren. Aber das, da rückblickend war das dann mein Fehler, da hätte ich mich dann einfach zurückfallen lassen sollen. Aber da war ja leider ein bisschen ein Gegenwind und das habe ich mich dann einfach nicht traut, weil ich nicht gewusst habe, okay, gut, wie lange dauert es jetzt, bis die nächste Gruppe daherkommt und kostet mich dann aber das allein im Windfahren so viel mehr Kraft, als dass man das warten was bringt. Ja, aber das war jetzt zum Beispiel jetzt für heuer ein bisschen mein Plan gewesen.
Ja, und ich würde sagen, ich glaube, da sind wir uns recht einig, egal wie du zählst, paces und versuchst, die ja langsamer zu fahren, du wärst am Dimmel einfach, irgendwann wärst du einfach tot sein.
Irgendwann ja, aber das ist ja leer normal. Das ist, also genau. Ich meine, bei der Distanz und bei den Höhenmeter, bei der Länge vor den Anstiegen, ja, da kommst du, da ist, glaube ich, jeder ist da zum Schluss gegangen. Das ist ja normal. Also ich meine, selbst die Gewinner, die werden da zum Schluss vom Timmelsjoch, werden, die fahren halt eher Leistung entsprechend. Ein Tempo, dass sie da zum Schluss noch eingängen. Bei der Tour und beim Giro fahren sie ja bei Bergankünften ja all out, oder? Da müssen sie ja nur noch, also vorausgesetzt, du fährst jetzt halt um einen Sieg oder um irgendeine Gesamtwertung, aber da geben sie auch alles. Also da ist Pacing.
Ja, man denkt halt immer, jetzt fährt man einen Dimmel hoch und stirbt da fast und dann der neben mir überholt mich, aber es geht jedem genau gleich.
Mir sicher.
Und egal wie du zuerst langsam fährst oder versuchst die zu pacen, dir wird es einfach einen Dimmel hoch scheiße gehen.
Muss ja.
Mach mal. Muss. Ja, genau. Sonst verdienst du als Finisher-Trikot nicht.
Nein.
Übrigens, kann ich jetzt auch schon sagen, ich habe schon gesehen, Finisher-Trikot.
Aha.
Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Also wenn heuer nicht mitfährst, bist du selber schuld.
Ja, ich muss einmal schauen. Vielleicht lässt sich ja was machen, wenn ich es vorher vor.
Aber da ist die Heike sehr.
Da sind sie
auch. Da musst du die Ziellinie, ja. Machen wir weiter.
Mhm.
Wie geht ihr mit Karenz an den Kontrollpunkten um?
Naja, sagen wir mal so, also ich muss ehrlich zugeben, wenn ich mich jetzt mit der Karenzzeit beschäftigen müsste, dann war ich ja letztes Jahr sowieso bei Weipen nicht die Zeit gefahren, was ich mir vorgenommen habe, weil ich weiß gar nicht, was ist Karenzzeit in Summe? Das ist ja auch nicht fix, oder?
14 oder 15 Stunden halt, wo es dunkel wird. Es gibt halt ja in den Durchfahrtszeiten, ich glaube beim Jaufen ist es um 13:30 oder so.
Mhm.
Also ich habe dann ja am Podcast gehabt nach dem Ötztaler, gleich eine Woche danach mit dem Jürgen, schöne Grüße. Der hat nicht geschafft.
Okay.
Also der ist dann mit dem Besenwagen heimgefahren. Und ich kann jetzt nur aus der Erfahrung und aus dem Gespräch sprechen. Ich glaube, wenn du schon einmal überlegst, bei den Karenzzeiten zu sein und da knapp überhaupt dran bist, dann generell vielleicht einmal nächstes Jahr denken und nicht dann heuer, weil das, wie der Jürgen auch erzählt hat, das stresst brutal. Wenn du weißt, okay, jetzt musst du ganz schnell einen Jaufen hoch und dann lässt die Motivation auch irgendwann noch. Okay, du merkst, es wird knapper und knapper, ich schaff's nicht und dann denkst du, wie soll ich jetzt im Dimmeln hoch?
Ja, ja.
Also das ist dann eigentlich.
Ja, also wenn also ich glaube, wenn du die Form Ötztaler schon mit den Karenzzeiten beschäftigst, nachher war es vermutlich doch bei so einem Radlfahrer sinnvoll, nach einem gewissen Trainingsplan was zum Trainieren und nicht nur freie Schnauze, weil dann wird es zach. Und dann weiß ich ja nicht, wie viel Spaß man dabei hat. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, eigentlich tut man sowieso, egal wie schnell dass man fährt. Aber ich glaube, wenn du mit den Karenzzeiten zum Kämpfen hast, dann wäre es, glaube ich, ins Kirtei auf wie schon zach. Und dann weiß ich nicht, wie viel Spaß man dann hat. Weil ich meine, das Himmelsjoch, also Jaufen zum Schluss und Himmelsjoch, ich glaube, also bei mir war es so, bei mir war es schon zach. Aber trotzdem jetzt hat das Kirtei und Brenner auf wie das war, hat trotzdem Spaß gemacht. Also egal, wie es da aufgegangen ist, das war nur echt gut verträglich und da habe ich wirklich Spaß gehabt beim Fahren und auch beim Jaufen und Himmelsjoch. Also das ist, aber wie gesagt, wenn du dich mit den Karenzzeiten beschäftigen musst, also für mich ist jetzt kein Thema. Ich habe gar nicht gewusst, dass es unterwegs Karenzzeiten gibt. Ich habe gemeint, das ist ähnlich wie beim Wings for Life Run, dass halt irgendwann so ein Besenwagen kommt und der sagt jetzt, du,
also ja, gibt's
langsam.
Gibt's, aber der hat halt gewisse Zeiten.
Ah, okay. Also
der hat halt beim Jaufen Zeit X und beim
Kühlteil Zeit Y. Den darfst du dann nicht mehr überholen, oder?
Nein, sobald du einmal zurückfällst, wirst du aufgelegt. Also der darfst nicht mehr mitfahren, ja.
Das ist zach.
Und eben die schwierigste Zeit, glaube ich, ist eben der Jaufen, weil du den eben, glaube ich, um 13.30 hast. Mhm. Ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, aber ich glaube, es war 13.30. Mhm. Und dann hast du aber ewig Zeit, an den Timmel hochzukommen. Dann hast du wirklich lang Zeit zum Timmel hoch, aber halt den Jaufen. Das heißt, du musst davor halt schneller fahren, was vielleicht kannst, dass du überhaupt zum Jaufen kommst.
Ja.
Dann kannst du ewig in Timmel Zeit haben, aber 5 Stunden von Timmel, wo nicht nur der Spaß
zu ist.
Ja,
genau. Zumindest einmal kurzzeitig.
Ja. Thomas, welche Übersetzung beim Ötztaler? Was hast denn du vorne
drauf? Ich fahre 48, 35 vorn und hinten 11,36.
11,36.
Also okay. Ich bin letztes Jahr 11,33 gefahren, aber ich habe noch...
Beim
Ötzi, ja. Mhm. Also 48, 35 vorn, 11,33 hinten. Und habe aber mir heuer jetzt halt noch anders Ritzel hinten besorgt oder andere Kassetten hinten besorgt mit 11,36 und mit der werde ich die Ötztaler Runden heuer fahren.
Ja. Macht Sinn, weil die Frage ist eingegangen mit einem Untersatz 11,30 oder 11,34 und 11,30 auf keinen Fall.
Ja, was heißt auf keinen Fall?
Es geht, aber
wenn du wenn du Jack Burke hast, dann vielleicht, aber ich nicht. Du, das ist jetzt ein witziger Punkt, weil ich war jetzt die Tage mal mit dem Athleten, wo ich das Konditraining mache, eine Runde Radl fahren. Und dann sind wir halt so bei mir halt so die Standardrunden gefahren, wo ich halt oft fahre. Aber halt primär eigentlich für ihn als Training und weil ich halt auch einfach gewusst habe, okay, das kommen die und die Berg und dann können wir da und da Laktat messen. So. Und dann sind wir halt losgefahren und dann geht es halt nach, 6-7 Kilometer, geht es nur mal so kurz, so einen Weg auf. Und dann sage ich so, ja, geht schon, haut da in den kleinsten Gang rein. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, das ist schon der kleinste. Also das ist der kleinste. Also ja, dann wirst du heute viel Spaß haben, habe ich gesagt, weil das wird nicht lustig mit der Übersetzung. Dann sage ich, wer hat er denn die eingekriegt? Ja, der Verkäufer hat gesagt, die ist super. Sag ich, für was? Ja, in der Ebene ist die super. Dann sage ich, was ist, wenn einmal ein Berg kommt? Sag ich, brauchst du gleich die letzten 4-5 Gänge, brauchst du die oft? Nein. Sag ich, ja, aber das sind dann genau die Gänge, die da oben raus angängen. Also, ich meine, das ist jetzt eine Philosophiefrage, aber ich meine, wenn du jetzt halt nur in der Ebene dahin plattelst, nachher kannst du schon 11,30 zum Beispiel fahren.
Ja, das schon.
Aber wenn du jetzt halt wirklich einmal am Berg oder was fahren willst, dann halt finde ich jetzt halt 11,30 schon ein bisschen zach von der Übersetzung her.
Ja, ich habe 11,34 ist, also ich bin gut zurechtgekommen, aber es gibt schon Stellen beim Ötztaler, wo man sich ja 11,36 wünscht. Was ja, bei Kürtai noch ein Tunnel?
Ich denke jetzt da speziell im Kürtai da auf, wo es einmal so die 13-14% hat. Und speziell dann und dann auch weiter beim Timmelsjoch, wo es ja dann doch einmal am Anfang einmal kurz so stichmäßig aufgeht, bevor es da zum Speckmichel zu der Lavestation geht. Da ist es am Anfang, finde ich, schon mal ein bisschen ungut. Und ich meine, zum Schluss vom Timmelsjoch, ich glaube, du bist über jeden kleinen Gang froh, den du noch zur Verfügung hast. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Anstieg mit meinem kleinsten Ritzeln auffahre. Das ist jetzt auch nicht der Plan. Aber zumindest bei den ganz steilen Sachen, weil da, weißt du, das sind dann in Summe dann schon, erstens einmal bist du von der Trittfrequenz her, schaffst es leichter, dass du härcher bleibst. Das heißt, du bist nicht so im Kraftausdauermäßig unterwegs. Mhm. Und das nächste ist, du trittst einfach weniger Watt. Und weißt du, und wenn du nur die kurzen Stiche hinauf, wenn du es da schaffst, dass da vielleicht deine 10, 15 Watt dann, oder vielleicht sogar 20 Watt, ich weiß es nicht, wie viel so ein Ding ausmacht, da müsste man jetzt einen Profi fragen. Aber lass 10 Watt sein. Selbst wenn du da 10 Watt, Watt über jeden Stich hinauf sparen kannst, weil Zeit gewinnst da keine. Also ich sicher nicht. Weil da.
Aber Energie.
Aber Energie sparst du halt. Und ich glaube, dass das jetzt halt im Vergleich zum Pacing sinnvoller ist. Lieber da in sowas investieren, als wir jetzt halt überlegen. Ja. Weil erstens einmal tust du dann bei Pacing, wenn du das schon machen willst, über die vorderen Berg leichter, weil du halt wahrscheinlich dann immer am kleinsten Gang fahren wirst, wenn du da ein bisschen Pacing machen willst. Mhm. Und ja, du hast halt dann zum Schluss auch noch, glaube ich, mehr Luft.
Ja, würde ich auch sagen. Fazit, 11.30 sollte man nicht machen, würde ich sagen, würde ich nicht empfehlen. 11.34 gut, 36 gut.
Dann kannst du es gerne
Genau, fahren. Jack Burke, wenn du es hörst, kannst du es fahren.
Oder du willst nur eine Trittfrequenz fahren von 40, dann vielleicht. Aber das ist voll Spaß.
Du kennst ja sicher die ich will jetzt niemanden angreifen, die 50-Jährigen, recht korpulenten Männer, die als solche Wadeln haben, eine Übersetzung drauf haben für, keine Ahnung, 24 hinten, aber im Flochen hast du keine Chance, mit denen mitzukommen.
Ja, wenn das
Gewicht auch nicht für die ist ja 11.30 oder was. Ja, dann geht's ab, ja. letzte Frage. Ich weiß nicht, wie ernst man die nehmen kann. Ich stelle sie dir einfach einmal. Warum sind Skifahrer die besseren Radfahrer?
Als wer?
Ja, das weiß ich auch nicht, das müssen wir uns jetzt denken.
Also jetzt halt bei uns die zwei vielleicht, weil ich jetzt lässt es ja schneller war wie du, oder wie?
Vielleicht, ja.
Boah, ich glaube, erstens einmal, weil...
Weil du so lange machst im Training früher, oder?
Eben, das wollte ich gerade sagen. Ich mein, wir Skifahrer, wir sind schon schwer, das schon. Aber wir brauchen ja schon eine Grundlagenausdauer. Weil wenn du keine Grundlagenausdauer hast, und da rede ich jetzt ja schon, also ich bin zu meiner besten Zeit habe ich, glaube ich, an der, was war denn das? Ich glaube, da bin ich knapp 3,5 Watt pro Kilo gefahren an der 2er Schwelle. Mhm. Also bei 2 Laktat, 3,5 Watt pro Kilo. Das war, war nicht, glaube ich, nicht schlecht. Und das ist halt brutal wichtig, weil wenn du jetzt halt, beispielsweise jetzt in Chile, wenn wir da auf Trainingslager sind, erstens einmal schlafen wir da auf 3000 Meter, 4 Wochen lang, und es ist kein Höhentraining. Mhm. Also es ist ein Höhentrainingslager, aber es hat jetzt nichts mit Ausdauer-Höhentrainingslager zum tun. Aber wenn du keine Grundlagenausdauer hast, du regenerierst auf der Höhe nicht. Da hast du keine Chance, da bist du, und ich habe es erlebt bei manchen Athleten, die ausdauertechnisch nicht so gut waren. Die haben die erste Woche haben's noch halbwegs gut vertragen und dann von der zweiten Woche ist es schon schwierig gewesen und die letzten zwei Wochen, die dritte und die vierte Woche, da sind sie eigentlich nur in die Sorla gehängt, weil sie sich einfach nicht mehr regeneriert haben vom Skitraining her. Und das ist halt das, warum für uns die Grundlagenausdauer wichtig ist, warum ich auch während der Karriere so viel Zeit auf dem Radl verbracht haben. Ich habe mir jetzt halt im Zuge von meinem jetzt halt von meinem Job, von meinem Neichen als Trainer, habe ich mir natürlich auch meine alten Trainingspläne und alles nochmal angeschaut. Habe auch mit diversen Konditrainer Kontakt gehabt, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich meine, wir sind pro Woche zwischen 8 und 10 Stunden haben wir Ausdauer trainiert. Zum Krafttraining on top. Also da reden wir schon von.
Ja, das merkt sich der Körper auch.
Da reden wir schon von 2 Stunden im Schnitt jetzt halt einmal pro Tag, oder? Und das rechnen sie, das summiert sie halt dann einfach. Und dementsprechend würde ich jetzt mal, also deswegen ist mir das ja jetzt seit letztes Jahr mit dem Ötztaler nur relativ leicht gefallen, weil ich ja noch voll im Saft gestanden bin, also was jetzt das Training angeht. Ja. Ich habe zwar beim Ötztaler noch ein relativ hohes Gewicht gehabt, von, was waren es, knapp 92 Kilo, aber das waren ja trotzdem ich glaube um 11, 12 Kilo weniger als zu meiner aktiven Zeit. Also mir hat es da innerhalb von einem halben Jahr oder ein bisschen über ein halbes Jahr hat es mir da knappe 10, 11 Kilo runtergezogen.
Boah, das ist brutal, hey.
Und das nur mit dem Rad. Ich meine, ich habe halt auch, muss ich auch zugeben, kein Gewicht mehr angeschaut. Also im Kraftraum hast du mich nicht mehr gesehen. Ich war nur noch auf dem Rad. Meine Frau hat eh zu mir nur noch Händel gesagt, wirklich. Die hat mir dann auch ein Leiberl geschenkt, wo draufsteht, can you handle this? Also... Ich muss jetzt sagen, ich habe
dann auch Fotos gesehen,
das hat auch schier ausgeschaut. Also ich habe ja ausgeschaut oben rum, ich habe mich ja selber fast gleich nicht mehr erkannt. Darum habe ich dann danach dann auch das Radl ein bisschen in die Ecken gestellt, weil ich gedacht habe, nein, also ein bisschen mehr darf oben rum schon wieder sein. Mhm.
Geht schon wieder.
Aber deswegen, jetzt gerade bringe ich so knapp 94 Kilo auf die Waage, also schon wieder 2 Kilo mehr und das passt auch. Aber das ist natürlich jetzt halt nicht keine optimale Voraussetzung für einen Ötztaler, muss man auch sagen. Aber das jetzt eben auf die Frage zurück, warum wir Skifahrer, gute Radlfahrer sind. Und ich meine, wenn man zurückgeht, ich weiß nicht, ob wer von den Zuhörern mal ein gutes Buch lesen will, das vom Hermann Mayer, wo es auch um sein Comeback geht, ist sehr lesenswert. Auch wenn es da um die Trainings geht, was der gefahren ist, und ich weiß es halt auch aus gewissen Quellen, was der Kerle da trainiert hat, was für Intensitäten dass der da gefahren ist, auf dem Ergometer, auf dem Radl, das ist schon brutal gewesen, muss man schon sagen. Und das siehst du halt schon durch die Bank bei den ganzen Athleten, die über lange Zeit erfolgreich waren, die waren auf dem Radl alle fit. Also da war keiner schlecht beieinander auf dem Rall. Ja. Ob man es jetzt gern macht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist halt nachher der Unterschied bei uns. Das ist halt Profisport, das ist halt Beruf. Und da ab und zu gehört es halt auch dazu, dass man jetzt Sachen macht, die einem vielleicht jetzt nicht so Spaß machen, aber es gehört halt dazu. Aber bei mir war es glücklicherweise ja so, dass mir das Radlfahren, das ganze Ausdauertraining immer schon Spaß gemacht hat.
Ja, ja. Thomas, machen wir noch eine Aussicht, eine Prognose, ein Wetttipp.
Ja, unser letzter Tipp ist ja für uns beide nicht aufgegangen beim Giro. Weil du hast Carapaz gesagt, ich habe Del Toro gesagt, wir haben beide ins Lare geschaut. Ja. Das habe ich ja nicht gedacht, dass der Simon Yates
da. Und sie zwar haben auch komplett.
Brutal.
Ja, sie zwar haben auch komplett ins Leere geschaut. Nicht nur wir.
Ja, gut, zwei. Ich meine, da müssen wir eine separate Folge nochmal machen über die Etappe, weil ich glaube, da haben es auch von Teamseite her ein bisschen aneinander vorbeigeredet und die zwei Fahrer sowieso, die haben da gefühlt, haben die komplett einen eigenen Krieg da irgendwie ausgedrungen. Also, aber du gut, am Ende hat der Beste gewonnen. Also zumindest einmal, definitiv. Der halt ins Ziel gekommen ist.
Und wenn sie, immer wenn sie es nicht aus da machen, dann bist du irgendwann selber schuld, muss ich sagen.
Ist so.
Weil sie hätten ja die Chance gehabt.
Ist so.
Was gibt's denn für einen Tipp? In einem Monat reden wir wieder, das werden wir dann einen guten Fortschritt in der Tour de France haben, dann können wir es halbwegs beurteilen.
Also, mein Tipp ist jetzt, glaube ich, jetzt halt für die wenigsten eine Überraschung, ich tippe auf Tadej Pogacar, dass der die Tour gewinnt. Ich glaube aber nicht, dass es so dominant wird wie letztes Jahr. Auch wenn die Dauphiné jetzt halt vielleicht ein bisschen den Anschein gemacht hat, aber ich glaube, dass der Vingegaard jetzt halt die Dauphiné eher so als direktes Vorbereitungsrennen nochmal genutzt hat. Und dass der Pogacar vielleicht da schon mal ein bisschen Muskeln spielen lassen wollte. Ich glaube, dass der Vingegaard schon nochmal mehr Schmalz mitbringt. Wer mich jetzt bei der Dauphiné ein bisschen enttäuscht hat, muss ich zugeben, war der Evenepoel. Von dem hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet, weil so viel Kraft sparen kann sich der jetzt halt auch nicht, dass er da in zwei Wochen, wenn es, oder nicht einmal, jetzt, ich glaube, zwei Wochen geht es los, oder? Dass der dann da nur mal so zulegen kann, das glaube ich nicht. Von wem ich sehr positiv überrascht war, war der Florian Lipowitz. Also der hat einen
richtig gewaltig.
Coolen Eindruck
der gemacht. Der ist gewaltig, ja.
Der ist einmal richtig stark gefahren. Da wäre es halt spannend zum sehen, wie Bora das Team intern handelt, mit dem Roglic und mit dem Vlasov haben sie ja nur zwei andere, die richtig stark sind. Ja, aber also, gut, das kannst du ja theoretisch so fahren wie vor ein paar Jahren Wismar, dass sie probieren, dass sie da mit zwei Leuten gleichzeitig vielleicht einen Pogacar attackieren. Das Problem ist, du hast halt einen Vingegaard auch noch.
Ja.
Und ob sie jetzt die Klasse haben, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich tippe auf Pogacar vor Vingegaard. Und der dritte Platz kann ich mir gut vorstellen, dass das Rennen, ich glaube, dass das Rennen um den ersten Platz zwischen Vingegaard und Pogacar ausgemacht wird. Mit besserem End für Pogacar. Und ich glaube aber, dass das Rennen um Platz 3 mindestens, wenn nicht sogar spannender wird als ganz vorn.
Ja, ich bin komplett bei dir. Dass ich was anderes sage ich, dass der Pogacar weit Vorsprung hat. Dass
okay. Nicht
knapp weit vorne, sondern
ja.
dass er schon klar gewinnt. Ich glaube auch, dritter Platz wird mega spannend. Weil es wirklich ein paar Kandidaten gibt, von denen man auch nicht genau weiß, wo stehen sie, warum sie vielleicht noch Energie gespart, Evenepoel, wie du gesagt hast. Das wird richtig spannend.
Ja, ich weiß auch nicht, wer zum Beispiel bei Ineos, wer da als Leader ins Rennen geht. Das muss ich zugeben, weiß ich jetzt halt nicht. Aber die sind im Normalfall, spielen die auch immer bei den vorderen Plätzen eine Rolle. Oder haben es in der Vergangenheit gemacht, also von dem her.
Ja, voll. Ich würd's dem Lipowitz einfach richtig gönnen. Ich finde, der ist ein cooler Typ, der ist jung, der bringt da weg, weiß nicht, wie sagen sie, weg frischen Wind rein oder der kann irgendwie, also ich habe das Gefühl, der kann, wenn er nur 3-4 Jahre das Level holt, dann kann der mithalten.
Ja.
Dann hat der das Potenzial, dass der mithalten kann mit den Vorderen zwar. Und absolut. Das ist cool zu sehen.
Absolut. Also ich fand das generell jetzt bei der
Gönnen,
extrem, extrem cool. Auch wo er da einmal am Berg wirklich probiert hat zum Attackieren, habe ich mir gedacht, mutig, wenigstens traut er sich, weil
voll.
Jetzt hat, davor hat es ja oft sogar schon gewirkt, als traut sich gar keiner mehr, jetzt hat ein Pogacar oder die ein, zwei da zum Attackieren, weil die haben eh schon gefühlt resigniert und gesagt, ja gut, das zwei macht es ja sowieso untereinander aus, beziehungsweise der Pogacar, wenn er will, dann macht er sowieso solo. Und also war echt einmal erfrischend. Und ich hoffe, dass er die Lockerheit jetzt hat. Ich glaube, das ist ja seine erste Tour. Wird halt auch spannend zum Singen, wie er halt mit dem an sich klarkommt. Wie Giro ist er zwar schon gefahren, aber das hört man ja von allen Beteiligten, dass die Tour schon nochmal anders Kaliber ist. Und ja, also ich glaube, wird spannend zum Singen. Wer sich das Unterdog so schauen will, wenn die Zeit hat, bitte gern. Ich werde mir auf alle Fälle immer auf Nacht
das. Wir werden es die Highlights werden.
Mit die Highlights oder wenn jetzt
halt ein
Berg oder was ist, dann werde ich mir meistens so den Berg als ein ganzer einziehen auf Nacht. Zum Leidwesen meiner Frau. Die fragt dann immer, wieso schaust du das? Du
weißt eh schon, wie es
ausgegangen ist. Sag ich, ja, aber vielleicht ist irgendwas Spannendes dabei.
Ja, aber da muss man. Also, da kann man nicht dagegen argumentieren, das muss man einfach schauen.
Ja, es ist ja, finde ich schon, also.
Da bist du am längeren Ast.
Ja, und ich meine, jetzt bei aller Liebe fürs aktuelle Fernsehprogramm und Streaming-Dienste, ja. Aber jetzt als Sportfanat, so wie es ich bin, da finde ich, da ist Tour de France schon, und als Radsport-Fan nur dazu, da ist Tour de France schon ein Muss eigentlich. Und wenn es nur die Highlights sind. Ja.
Sehe ich auch so. Thomas, mach mal einen Deckelruf, oder?
Ja, klopfen wir ein drüber.
Schon wieder das Klopfen mal ein drüber.
Kennst du den Ausdruck nicht, oder?
Nein, das kenne ich nicht.
Oder mir unter Skifahrer aber schwingen.
Das muss ich mal merken. Okay, der ist aber.
Das geht auch.
Der ist aufgelegt. Dann hören wir uns wieder bei der Tour de France. Ja. Vielleicht bist du dazwischen drin ja beim
Community Ride dabei. Beim Ötztaler am 12. Juli. Vielleicht bin ich da dabei. Genau. Mal schauen, wie es der Kalender hergibt. Und ansonsten, glaube ich, ja, wünschen wir alle einfach viel Spaß auf dem Rall. Tat euch nichts, bereitet euch gescheit vor. Ob mit Trainingsplan oder ohne, ist wurscht. Hauptsache einen Spaß haben dabei.
Das haben wir heute gelernt.
Perfekt. Thomas.
Ciao, ciao.
Ciao.